8902-34.
Wie beurteilen eigentlich die Leute in Koblenz den Club Humanität, den RC Koblenz?
Ja, größtenteils nur noch als von Moskau finanziert oder von Ulbricht.
Das ist doch die Sprache derer drüben. Sagen wir es doch deutlich.
1, 2, 7. 4, 3, 2, 7. 0, 9, 0, 4, 3. 0, 9, 0. RC in der Provinz oder die Mühsal der ist der Titel der heutigen Sendung innerhalb unserer Reihe Modellische Arbeit. Manuskript Werner Schmidt. Als Zwischentexte hören Sie
Ende der Mitteilung für 901. Achtung.
Koblenz. An zwei besungenen Flüssen und zwischen vier konservativen Gebirgen. Eine Soldaten- und Beamtenstadt. Aber eine schöne Gegend. Reger Handel, gute Kneipen, wenig Industrie. Von der Weinherstellung einmal abgesehen. Ingenieurschule, EWH, viele Hauptberufs- und Oberschulen. Größte europäische Garnison, auf den Höhen und in den Wäldern rings um die Stadt wird geschossen. Wenn der Wind ungünstig steht, hören die Schüler auf den Schulhöfen manchmal von weitem das Schießen der Bundeswehrsoldaten. Da lernen, sagen die Schüler sich dann, die Bundeswehrsoldaten das Töten. Im Sommer, wenn die Beamten in Urlaub sind, kommen die Touristen. Die Soldaten bleiben das ganze Jahr, das macht die Stadt sicher. Zwischen April und Oktober treten Engländerinnen aus Hotels und gehen zu dem schaurigen deutschen Eck, trinken unterwegs ein Glas of Rhine Wine und kaufen das deutsche Eck oder den Pariser Eiffelturm als Kupferminiaturen in den Andenkenläden am Rhein und steigen auf das deutsche Eck und nennen die Gegend ununterbrochen lovely oder very lovely, gelegentlich very, very lovely. Was kein Wunder ist, da sie, wenn sie auf dem deutschen Eck stehen, das deutsche Eck ja nicht sehen können.
Fließt hinter dem Denkmal. Ihre Strömung ist hier besonders schnell, wie an dem Denkmal vorbei muss. Tucholsky.
Außerdem gibt es in Koblenz
ein Denkmal der Kaiserin Augusta, sitzend, der sie schon einmal ein Schwein in den Schoß gelegt haben, das im Rhein ertrunken war.
Den Plan, ein Ehrenmal des deutschen Heeres aufzustellen, das 400.000 Mark und nach Möglichkeit die Anstifter noch viel Nerven kosten soll.
Das Beschaffungsamt der Bundeswehr mit bald 20.000 Bürokraten.
Das Bundesarchiv mit den vielen Nazi-Akten.
Die Bundeswehrschule für innere Führung und
Strafgerichte, die dieses Jahr vergessen haben, die Schöffen zu wählen, was zu einem Stillstand der Rechtspflege geführt hat.
Und drei Bundestagsabgeordnete.
Den konservativen Abgeordneten Dr. Alfred Egon Klepsch, CDU.
Mitglied des Verteidigungsausschusses.
Den konservativen Abgeordneten Werner Buchstaller, SPD.
Mitglied des Verteidigungsausschusses. Und least and last.
Den konservativen Abgeordneten Lothar Krall, FDP.
Mitglied des Verteidigungsausschusses.
Es ist eine sichere Stadt. Die Stadt ist Ihnen sicher.
Wiederhole 8 neuen Gruppen. 5 5 0 0 0 0 3 1 8 7 7 3 1.
Etwas musste also geschehen. Und die Zeit war reif im Jahre 1967. Überall auf dem Territorium der Republik kam es, wie an vielen Stellen des Erdballs, zu beunruhigenden Erscheinungen, die die Namen asiatische Grippe, Jugendrevolte oder die Pest erhielten. Studenten dienerten nicht mehr vor Titeln. Beim Bierholen überdachten Lehrlinge ihre Situation. Und immer mehr Wehrpflichtige weigerten sich, bei der Armee das Töten zu erlernen. Die Lektionen wurden jetzt immer häufiger von den Schülern erteilt und wer sitzen blieb, ließ einmal die Eltern des Klassenlehrers kommen. Gleichzeitig ging die angebliche Neigung der Deutschen, immer irgendeinen Verein bilden zu müssen, bei den Jüngeren unter ihnen, mit dem Verzicht auf die fatalere Politik den Politikern zu überlassen, eine glückliche, eine unruhestiftende Verbindung ein. Aus dem Boden schossen, Land auf, Land ab, wie rote Pilze, die politischen Clubs. Die Unordnung war im Land und dazu auch noch organisiert. Deutsche Misere.
Während heute diese Clubs meist wohl nur noch in den Metropolen lebenskräftige Zentren politischer Arbeit sind, gibt es doch Beispiele dafür, dass auch unter den widerborstigen Bedingungen der Provinz eine solche politische Gruppe den bloßen Elan ihrer Gründung überleben und effektive gesellschaftsverändernde Arbeit leisten kann. Zu ihnen gehört der Club Humanité in Koblenz. Ihm ist es in mühsamer Kleinarbeit gelungen, trotz Verfassungsschutz, Karteileichen und zinkischen Ratsherren, sich in Europas größter Garnison die Position einer Made im Speck zu erobern.
Den Namen Humanité gab sich der republikanische Koblenzer Jugendclub bei seiner Gründung anno 1967 wohl deshalb, weil die Gegend durch Geografie und Geschichte bei ihren Eingeborenen erfreulicherweise einige frankophile Neigungen nicht ganz ausschließt. Zudem hatte das Etikett programmatische Qualität. Ohne sich idealistisch unverbindlich als eine Vereinigung zur Beförderung der Humanität zu verstehen, wollte man die Zustände verbessern und vermenschlichen, indem man sich unter Verzicht auf eine ideologische Flagge organisiert an die politische Arbeit machte.
Wie war das damals, als der Club gegründet worden ist?
Es sollte ein unabhängiger Jugendclub gemacht werden, ein politisch-literarisch-kultureller Club.
Und welche Ziele hatte man zu Anfang?
Die Ziele, die waren eigentlich ziemlich unklar. Da war alles noch unausgereift, das war nur sein Unwohlsein und sich organisieren.
Man wollte also zunächst nur viele Unzufriedene unter einen an den Seiten etwas ausgefransten politischen Hut bringen.
Es flossen also in dem Club alle möglichen Blutgruppen zusammen.
Da gab es unzufriedene Schüler, von den Gewerkschaften enttäuschte, in den Parteien frustrierte, Kriegsdienstverweigerer und solche, die es werden wollten, linksliberale, Sozialisten, Querulanten, unentschiedene Neugierige und Faulenzer, die bald zu jener schweigenden Mehrheit degenerierten, die die spezifische Sozialisationsform von Karteileichen ist. Es war also ein Forum da, das auf sonst unterdrückte, zertretene und abhandengekommene Meinungen wieder Wert legte. Die Stadt hatte ein Diskussions- und Informationszentrum für kritische Jugendliche, die sich in ihre Clubsatzung das Gebot geschrieben hatten,
rassische, soziale, politische, weltanschauliche und religiöse Vorurteile zu überwinden
und anzubieten, die
Information und kritische Auseinandersetzung über Fragen der Politik, Literatur, bildenden Kunst, Musik und über gesellschaftliche Probleme aller Art mit dem Ziel der Bildung eines demokratischen Bewusstseins.
Wie der Begriff demokratisches Bewusstsein inhaltlich zu füllen sei, blieb undiskutiert. Der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich traf, war wohl am ehesten das Selbstverständnis als Sammelbecken politischer Heimatloser links von der Mitte, die nach 20 Jahren konservativer Politik und gerade geschlossenem Pakt der Sozialdemokraten mit der CDU dabei helfen wollten, Verfassungstext und Verfassungswirklichkeit endlich zur Deckung zu bringen.
Die Hauptaktivität bestand zunächst in der Organisation von meist politischen, aber auch literarischen und musikalischen Veranstaltungen, die gelegentlich, wie noch heute, mit kirchlichen und parteipolitischen Jugendorganisationen zusammen auf die Beine gestellt wurden. Guter Wille und unglaublich viel Fleiß gingen freilich nicht immer zusammen mit dem nötigen Augenmaß fürs Praktische, für die Werbung, für die Finanzen. Auf 3 Veranstaltungen in der Woche und manchmal ebenso häufig ein Defizit, das nur mit Mühe von den Mitgliedsbeiträgen, 2 Mark für Nichtverdienende und für Werktätige inzwischen von 4 auf 10 Mark monatlich erhöht, aufgefangen werden konnte. Ein Beispiel für Dutzende. Diskussionsabend mit dem Schriftsteller Bernd Engelmann, dem ehemaligen Spiegel- und Panorama-Mitarbeiter. Anwesend waren 18 Besucher, Referent und Hausmeister eingeschlossen. Kein Talent also, die Köder attraktiv zu machen, die man auslegte. Aber Not lehrt rechnen und inzwischen sind auch die finanziellen Kinderkrankheiten einigermaßen ausgestanden.
Man schrieb hauptsächlich Referenten an, die sich die Köpfe nicht auf die vorgeschriebene Art und Weise zerbrachen. Dabei nahm man bewusst auch solche in Kauf, mit denen man politisch wenig gemeinsam hatte, die aber den Vorteil besaßen, durch ihre bloße Anwesenheit schon jene Provokation darzustellen, die man haben wollte, um Diskussionen anzuzetteln und die verfestigten Verhältnisse in Bewegung zu bringen. Da redeten und diskutierten
Weltkirchenpräsident Martin Niemöller, der Perser Bahman Niromant, DDR-Anwalt F.K. Kaul, der Militärsoziologe Fido Mosen, Fritz Filmer und Professor Fabian von den Gewerkschaften, K.D. Wolf, Frank Benseler, das Haupt der Literaturproduzenten, Rolf Schwenter, der Dr. Underground, die korrekt gekleideten und langweiligen Leute von der DKP und der Botschaftsrat Borowinski von der Botschaft der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken.
Ich wiederhole, Ende der Mitteilung für 1, 2, 1. Achtung, 7, 6, 9. Achtung.
Bei den Bemühungen um Referenten für Vorträge, Diskussionen und rhetorische Schaukämpfe machten die Clubleute bald eine wichtige Entdeckung. Die Linken kamen, aber die Konservativen sagten ab. Obwohl eindeutiges Rot nur in den Abrechnungstabellen des Kassierers dominierte, war der Club von seinen ersten Gehversuchen an verdächtig oder wurde verdächtig gemacht, Schrittmacher der gefürchteten Weltrevolution zu sein und von drüben, Moskau, Ostberlin oder chinesische Botschaft in Ostberlin, mit opulenten Schecks und entsprechenden Anweisungen versorgt zu werden. Die Angst von Wahlkreisabgeordneten, unter den Linden von Linken begrüßt zu werden, verurteilte fast alle Versuche zum Scheitern, miteinander in eine Diskussion zu kommen. Obwohl unzählige Briefe an Parteienvertreter geschrieben worden waren, obwohl man in gelegentlich bis zur Selbstverleugnung gehendem Eifer Bundestags-, Landtags- und Wahlkreisabgeordnete eingeladen hatte, vor Publikum zu referieren und sich einer öffentlichen Diskussion zu stellen, kamen fast nur abschlägige Bescheide. Von wenigen Fällen nur abgesehen, darunter der Dr. Bucher, Weiland Justizminister. Die Zusagen der sogenannten Etablierten waren, um mit Dorne zu reden, an den Fingern einer Hand abzuzählen und es blieben noch Finger übrig. Der Club hatte eine Erfahrung gemacht, die das politische Bewusstsein vieler seiner Mitglieder nachhaltig bestimmte. Die vollmundig vorgebrachten Schwüre von Parlamentariern, die Diskussion mit
der Jugend,
wo immer es ginge, suchen zu wollen, waren zum Fenster hinaus geleistet worden. Denn hart im Raume stießen sich die Sachen. Die Politiker kamen einfach nicht zu
der Jugend.
Und das musste bei den diskutierfreudigen Clubleuten Spuren hinterlassen.
8-1-9-7-2. Ende der Mitteilung für 7-6-9.
Hinzu kamen die Schikanen der Bürger. Das bescheidene Ziel Durchsetzung und Beförderung grundgesetzlich garantierter Rechte und Pflichten. Der Versuch, Vorurteile abzubauen und Jugendliche zu sozialem Engagement zu animieren, das genügte, um die Vermutungen zu nähren, in der Stadt spiele der rote Bär mit der Tatze.
Kommunistische Orgelmusik spielen wir nicht,
sagte der Küster, als die Clubleute einmal ein Orgelkonzert organisieren wollten.
Wir kommen mal mit einem Trupp starker Männer zu euch und schlagen euch alle zusammen,
sagte ein Bürger, als die Clubleute eine Demonstration gemacht hatten.
Macht nur, dass ihr hier rauskommt, sonst passiert euch was,
sagten zwei auffallend unauffällig gekleidete Herren zu zwei Vertretern der FDJ Cottbus, die zum Diskutieren über die Staatsgrenze nach Koblenz gekommen waren.
Wenn ihr an die Macht kommt, gehen in Europa wieder die Lichter aus,
rief ein Bürger den Clubleuten zu, die den Bürger freilich erwidern mussten.
Wir werden sie dann als Armleuchter gut gebrauchen können.
Schließlich musste auch noch das Bundesinnenministerium mit einem Prozess bedroht werden, weil seine Broschüre Linksradikalismus in der Bundesrepublik die unverschämte Feststellung enthielt, der Club Humanité sei eine kommunistische Tarnorganisation. Wir haben dann aber einlenken und die Unterstellung zurücknehmen müssen. Wie solch hirnrissige Spekulationen erarbeitet werden, weiß am besten der kaufmännische Angestellte Elmar Hillesheim.
Wie ist das gewesen? Ja, es war folgendermaßen. In der Firma erreichte mich ein Anruf von einem Herrn Holtmann vom Europäischen Institut für Zeitgeschichte. Er bat mich, zu einem Termin zu kommen in Neuwied. Und zwar nannte er mir das Hotel zum Wilden Mann, das als das erste Hotel am Platz bekannt war. Er gab mir die Information, dass er vom Europäischen Institut für Zeitgeschichte aus Wien käme und Informationen sammelt über die Entwicklung der politischen Jugendclubs in der Bundesrepublik.
Für eine wissenschaftliche Arbeit?
Für eine wissenschaftliche Arbeit, die er erstellen wollte. Zu dem angegebenen Zeitpunkt begab ich mich in das Hotel, um mich mit Herrn Holtmann zu treffen. Wir kamen zunächst in ein allgemeines Gespräch über politische Dinge. Er gab an, dass er von der Entwicklung in der Bundesrepublik gehört habe, dass diese am Anfang stehe und in vielen Städten jetzt in der Form von Clubgründungen ihren Ausdruck gefunden habe. Wir unterhielten uns über private Probleme von mir und ihm. Das hieß allgemeine kulturelle Sachen, zum Beispiel über das Treffen auf der Burg Waldeck, also über Folklore und über die Künstler, die dort auftraten.
Dann hat er sich auch über Familienverhältnisse erkundigt?
Ja, anscheinend hatte er einige Informationen. Er wusste zum Beispiel, in welcher Firma ich arbeitete. Er wusste zum Beispiel, dass wir, das heißt meine Eltern, vor kurzem einen Neubau erstellt hatten. Da ich von mir aus vorher schon Informationen eingezogen hatte und mir das Gespräch mit Herrn Holtmann sowieso schon verdächtig vorkam, ging ich auf dieses Gespräch ein und erwähnte, weil ich mir schon vorstellen konnte, was er bezweckte, dass ich gerade dabei war, meinen Führerschein zu machen, dass von meinen Eltern, die nicht besonders finanzkräftig gestellt worden sind, mir also dabei keine große Unterstützung zuteil wurde und eine Mitarbeit bei seinem Institut sehr gelegen käme.
Du hast ihn also geködert?
Ja, weil mir vorher schon bewusst war, mit welchen Mitteln er mich eventuell ansprechen wollte. Dieser Verdacht bestätigte sich auch. Er kam nach einiger Zeit, nach den Vorgesprächen, zu der Sache. Holtmann erklärte mir, dass er interessiert sei an Mitgliederlisten, Protokollen von Mitgliederversammlungen, wer die politische Linie bestimmt, wie die Namen derjenigen seien, die Verbindungen zu anderen Stellen aufnehmen, wer den Club oder die Clubgründung initiiert habe, woher die finanziellen Mittel kämen. Diese Angaben wollte er von mir in Exposé-Form geschrieben haben. Er bot mir dann für diese Exposés im Monat 300 Mark an. Wenn ich ihm die richtigen Informationen liefern würde, könnte ich auch damit rechnen, dass meine Spesen ersetzt würden. Dabei brauchte ich allerdings der Form halber keine Quittungen vorzulegen. Die Berichte von mir sollten ohne Durchschläge geschrieben werden und an ihn weitergereicht werden. Er bot mir für meine Leistung einen Vorschuss von 100 D-Mark an, den ich erhalten würde in bar, wenn mein erstes Exposé abgeliefert würde. Er gab mir eine Visitenkarte mit seinem Namen und der Anschrift des Instituts für Zeitgeschichte in Wien und der aufgedruckten Telefonnummer 32285 Koblenz mit der Bemerkung, er sei zurzeit in Koblenz und würde von dort seine Tätigkeit ausüben. Ich könnte ihn täglich erreichen in der Mittagszeit unter der angegebenen Nummer. Bei dieser zweiten Zusammenkunft legte ich ihm einige Programmvorschläge vor. Wir unterhielten uns über die Gestaltung des Programmes und die weiteren Schritte des Clubes, die er unternehmen wollte, um seine Basis zu verbreitern. Nach diesem Gespräch zahlte mir Holtmann dann die 100 Mark Vorschuss aus und bat mich, den Bericht bis zu einem bestimmten Termin zu schreiben und verwies dabei auf das rheinland-pfälzische Pressegesetz, das es zuließe, Berichte ohne Durchschlag zu schreiben. Das erhaltene Geld überwies ich unverzüglich auf das Konto des Club Humanité.
Ihr habt euch also vom Verfassungsschutz finanzieren lassen?
Die Hilfe des Verfassungsschutzes war uns in der Aufbauphase des Clubs sehr willkommen.
Und wie ging es dann weiter?
Nachdem ich herausgefunden hatte, dass das Institut für Zeitgeschichte in Wien nicht existierte und die Post mir mitteilte, dass offiziell die Telefonnummer in Koblenz nicht bestand, machte ich die Sache publik und Herr Holtmann wurde nicht mehr gesehen.
8 9 2 3 4 8 9 2 3 4 7 2 0 3 4 7 2 0 3 4.
Zu solchen Erfahrungen am eigenen Leibe kamen die Impulse aus den Hauptstädten der Studenten- und Schülerbewegung. Bei vielen Clubmitgliedern erweiterte sich das bisher mehr reformistisch getönte politische Bewusstsein zur generellen Systemkritik, die Hand in Hand ging mit der Aneignung sozialistischer Theorie. Das wiederum verlangte die Aufgabe einer einseitig auf Veranstaltungsarbeit abgestellten Aktivität. Es begann eine intensive clubinterne Bildungs- und Schulungsarbeit, die nicht nur dem unausgesprochenen Wunsch vieler entsprach, theoretischen Boden unter die Füße zu bekommen, sondern gleichzeitig zur persönlichen Emanzipation jener beitragen sollte, denen die Möglichkeit gefehlt hatte, sich das zur Artikulation ihrer Kritik bestehender Zustände nötige Rüstzeug anzueignen. Diese Absichten bestimmen das heutige Organisationsmodell des Clubs, das sich folgendermaßen skizzieren lässt.
Die etwa 50 aktiven Mitglieder arbeiten im Rahmen eines zweigleisigen Konzepts.
In mehreren Schulungen und in projektspezifischen Arbeitskreisen. Die Teilnahme an mindestens einem Arbeitskreis oder einer Schulung wöchentlich ist für jedes Mitglied obligatorisch. So hat man eine Handhabe, Karteileichen schnell zu beerdigen und linke Stammtischler zu vertreiben. Aus einem Grundsatzpapier zum Organisationsmodell:
sorgfältige Vorbereitung für die betreffenden Arbeitssitzungen und ein zielstrebiger Arbeitsstil, Pünktlichkeit, Protokollführung sind unerlässlich.
Für jeden Arbeitskreis sollen Anwesenheitslisten geführt werden. Die sollen ihm übergeben werden anschließend, damit er eine Kontrolle hat.
Und zwar schlage ich vor, dass das technisch folgendermaßen gemacht wird. Wir machen ein bisschen eine Schulung auch. Es wird eine Liste gemacht, wo die Namen der Leute einmal aufgeführt werden, mit Schreibmaschine getippt oder was auch immer. Und dann werden verschiedene Spalten gemacht, mit den jeweiligen Daten der Sitzung. Und da müssen die Leute immer unterschreiben, wenn der anwesend war. Dann hat man auch eine Klick genau, wie oft die Leute.
In den als Schulungen bezeichneten Arbeitsgruppen wird die Kenntnis sozialistischer Theorie vermittelt und damit das nachgeholt, was an Schule und Berufsschule zu kurz oder zu kurz und klein kommt.
Die projektspezifische Arbeit umfasst
einen Arbeitskreis für antiautoritäre Erziehung, der Grundlagen nicht repressiver Erziehung erarbeiten will und an die in den letzten Jahren unternommenen Versuche und Vorarbeiten anknüpft.
Einen Arbeitskreis Notengebung und Schülermitverwaltung, der unterstützt von Basisgruppen des Club an den Gymnasien, die in den Klassenzimmern reproduzierten Widersprüche unserer Gesellschaftsordnung untersucht und attackiert.
Den Arbeitskreis Bundeswehr und Kriegsdienstverweigerung, der in gründlicher Kleinarbeit Soldaten und Kriegsdienstverweigerer, für die man feste Beratungsstunden eingerichtet hat, mit Argumenten, Tipps und Zweifeln ausrüstet. Nebenbei werden Sonntag für Sonntag am Koblenzer Hauptbahnhof den in ihre Garnison zurückkehrenden Soldaten die kritischen Flugblätter der Clubleute in die Hand gedrückt.
Ein breiter Programmfächer also. Ein beachtliches Arbeitsprogramm. Da hat man den Hut zu ziehen, aber auch nach den konkreten politischen Zielvorstellungen zu fragen.
Was wollt ihr erreichen? Welche politischen Ziele habt ihr?
Unsere Hauptaufgabe sehen wir darin, die Emanzipation des Menschen zu ermöglichen. Darunter verstehen wir die freie Entfaltung der Persönlichkeit, einerseits die weitestgehende Entwicklung der Fähigkeiten und zum anderen auch eine umfassende Befriedigung der Bedürfnisse. Das stellt sich natürlich dabei sofort die Frage, ob das auch in dieser Gesellschaftsordnung möglich ist. Wir müssen also analysieren diese Gesellschaftsordnung und inwieweit unsere Ziele in dieser Gesellschaftsordnung zu erreichen sind. Wir müssen den Schülern also Grundlagen zur Analyse dieser Gesellschaft einmal vermitteln und dann auch unsere Ergebnisse konkret anwenden.
Bisher hat sich eure Arbeit vorwiegend im Bereich des Theoretischen aufgehalten. Besteht da nicht die Gefahr einer neuen, diesmal sozialistisch möblierten Innerlichkeit? Wie sieht denn das Verhältnis von Theorie und Praxis aus?
Natürlich kann man auch in den umgekehrten Fehler verfallen, dass man eben nur Praxisarbeit leistet, ohne jegliche theoretische Grundlage. Ich möchte aber betonen, dass zur Emanzipation die konkrete Anwendung unserer Ergebnisse gehört. Wir müssen also Schüler und nach Möglichkeit auch andere Gruppen, wie Lehrlinge und so weiter, zu politischen Aktionen bringen. Wesentlich dabei ist auch, dass man erkennt, dass Geschichte nicht etwas Naturgegebenes ist, sondern durch Menschen gemacht wird.
Aber wie sieht denn die praktische Arbeit aus?
Nun, wir haben Basisgruppen an Schulen errichtet, die selbstständig durch Flugplatzaktionen für Mitarbeit aufrufen, die zum Teil großen Erfolg haben. Außerdem haben wir im letzten Jahr den Schülerstreik in Koblenz gegen den Numerus Clausus initiiert, der dann allerdings von den SVs übernommen wurde und ausgeführt wurde.
Von den Schülermitverwaltungen?
Von den Schülermitverwaltungen, jawohl. Aber wir haben dann weiterhin dabei mitgearbeitet, einmal die theoretischen Grundlagen, zum anderen aber auch, indem wir Flugblätter abgezogen haben, Zahlen geliefert haben, Statistiken und so weiter.
Trotzdem, die Schwierigkeiten, Theorie in Praxis zu überführen, sind nicht zu übersehen. So ist bei dem Koblenzer Club eine ausgesprochene Aktionsschwäche feststellbar, die wohl am ehesten damit zu erklären ist, dass die Stadt keine Universität hat, deren Aktivisten mit Praktika zur Einübung des offensiven Ungehorsams hätten Normen setzen können. Das in den Metropolen entwickelte Instrumentarium zur Durchsetzung grundgesetzlich verbriefter Rechte von unten nach oben blieb hier bisher unbenutzt. Go-ins, Sit-ins hat es bisher in Koblenz kaum gegeben. Zwar hier und da Straßendiskussionen und Demonstrationen, denen man aber doch allzu oft anmerkte, dass sie bloß gut gemeint und die jungen Leute wieder einmal auf der Straße waren, um gegen die Schlechtigkeit der Welt zu protestieren. Beispiel: eine Demonstration von 150 Leuten durch die Innenstadt kurz vor Weihnachten, deren Pfadfinder- und prozessionsartiger Charakter wie die ausreichende Harmlosigkeit sicherte, um von den Leuten zu Recht als linker Karnevalszug eingeordnet zu werden.
Zum Beispiel, du erinnerst dich, eine Woche vorher, als wir das bekannt gaben, dass wir eine Demonstration machen, und sagte einer halb scherzhaft, so ironisch, ja, wir wollen mal wieder zeigen, dass wir einfach noch da sind. Genau das war der Punkt, Massimo. Ja, es war nämlich überhaupt keine konkrete Reflexion darüber, was machen wir am letzten Samstag vor Weihnachten, ja? Mal wieder zeigen, dass wir da sind. Das muss doch ganz konkret vorher erarbeitet werden. Was heißt das, kurz vor Weihnachten Demonstration machen, ja?
Es wäre aber sicher falsch, die Mitglieder dieses Clubs für hinter dem Ofen sitzende, neomarxistisch disputierende Nesthocker zu halten, die nicht an die frische Luft, nicht in der Praxis die Probe auf die Theoreme machen wollten. Die schwierigen Bedingungen, denen sich gesellschaftsverändernde Arbeit in einer Behörden- und Kasernenstadt konfrontiert sieht, fordern behutsame und langfristig geplante Bemühungen. Der Wurm im Gebälk muss nichts überstürzen. Und Auseinandersetzungen zwischen Theoretikern und Freunden der Praxis sind in einer solchen Gruppe einfach normal. Und gewiss nicht unfruchtbar, bombastische Klarstellungen zur Welt bringen, wie jenen Rüffel aus einem clubinternen Arbeitspapier.
Der Arbeitskreis distanziert sich von Verbalmarxisten, Marxisten aus Geilheit und Konsumfetischisten. Die Mitglieder des Arbeitskreises sehen nicht ein, warum sie die Dreckarbeit für die Schreibstubensozialisten machen sollen.
Aber die berüchtigten Maulhelden der Revolution, die, um das nötige proletarische Bewusstsein auszuweisen, am Hals arbeiterrote Ziertücher und die Fingernägel schwarz tragen und sich an den Händen schwielen wünschen würden, sind da, wenn überhaupt, nur als radikale Minderheit vertreten. Und immerhin hat die bisherige Arbeit der Clubleute, hat ihre Veranstaltungstätigkeit, die Aktivität in den Schulen und der geduldige Versuch, Bundeswehrsoldaten anzustecken, ihnen ein Kompliment von in dem RCDS organisierten Bürgern eingebracht.
Es erscheint gegenüber dem ausgesprochen geschickten Taktieren des Club Humanité eine besondere Wachsamkeit angebracht.
Da wird man lange wach bleiben müssen. Der Wurm im Gebälk muss nichts überstürzen.
Es folgen 39 Gruppen. Ich wiederhole, 3 neue Gruppen. 8, 1,
2, 3. Was haben wir noch auf den Tagesordnung jetzt?
Nichts mehr.
Ende der Mitteilung.